Vorsicht! Wer meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Diesen Rat gibt uns Paulus im ersten Korintherbrief. Und das ist ein guter Rat, da hat er völlig recht. Denn wann passieren Unfälle? Nicht dann, wenn man voll konzentriert bei der Sache ist, wenn man sich aller Gefahren bewusst ist, wenn man vorsichtig ist, wenn man genau schaut, dann passieren generell keine Unfälle. Unfälle passieren dann, wenn man kurz abgelenkt ist, wenn man irgendwo anders hinschaut, unaufmerksam ist, wenn man meint, das passt eh alles, alles in Ordnung, keine Probleme weit und breit, zack, dann passiert ein Unfall. Und wenn ich so die Nachrichten von der Welt so anschaue und anhöre, denke ich mir oft, warum gibt es so viel Streit und Krieg in der Welt? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Es gibt ja keine Sieger. Es können nur immer alle verlieren. Es wäre doch für alle Menschen, wirklich alle Menschen, so viel angenehmer und einfacher, wenn man einfach friedlich miteinander leben würde, statt ständig gegeneinander zu arbeiten und gegeneinander zu kämpfen. Es muss doch wirklich für alle einleuchtend sein, dass miteinander wirklich immer besser ist als gegeneinander. Aber warum funktioniert das nicht? Nun, es gibt einen Widersacher, der setzt wirklich alles daran, zu stören und zu zerstören, Unfrieden zu sehen, Zwietracht statt Eintracht. Der Teufel, Satan, auf Griechisch Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Verleumder, der Lügner, der Feind. Und egal, was an Guten passieren kann, er ist dagegen und er wird dagegen arbeiten, weil er nicht will, dass irgendwas Gutes passiert. Jesus sagt selbst in Johannes 8 über den Teufel, er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater der Lüge. Und er nützt jede Gelegenheit zu stören und zu zerstören. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Aber er kommt natürlich nicht als Löwe, denn das wäre ja offensichtlich. Wenn ein Löwe auf uns zukommt, wissen wir, Vorsicht, da droht Gefahr. Aber so kommt er nicht. Er kommt eher so schmeichlerisch von hinten herum, gibt sich freundlich, verkleidet sich als Engel des Lichts, ist auch in der Bibel sehr bewandert, wohl keiner kennt die Bibel so gut wie er. Und mit Halbwahrheiten und Nettigkeiten und recht vernünftigen Sachen verleitet er und führt in die Irre. Und so stört er und zerstört er letztendlich. Und aus diesem Grund warnt uns Paulus hier jetzt am Ende vom Römerbrief, und es ist heute eben die letzte Predigt, da warnt er uns eindrücklich und ausdrücklich und eindringlich vor Irrlehre, vor falschen Wegen, vor Sachen, die uns irgendwie wegführen von Jesus, woanders hinführen, in die Irre führen. Und da sollen wir auf der Hut sein. Gerade dann, wenn eigentlich eh alles gut läuft, wenn eigentlich alles eh im Reinen ist, gerade dann muss man achtsam sein, muss man vorsichtig sein. Also Vorsicht vor falscher Lehre. Und da schreibt er ab Vers 17, ich bitte euch aber, Brüder, nehmt euch vor denen in Acht, die von der Lehre abweichen, wie ihr sie gelernt habt. Sie rufen zur Spaltung, nur Spaltung hervor, bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr, geht ihnen aus dem Weg. Solche Menschen dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Wohlergehen. Mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten führen sie arglose Menschen in die Irre. Oder eine andere Übersetzung, Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Anstöße zur Sünde anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Wer wird hier verführt? Die Arglosen. Die, die nichts Böses ahnen, die Treuherzigen, vertrauensvoll, man könnte vielleicht sagen naiv, immer das Gute, immer das Beste im anderen sehend, nicht ahnen, dass der andere vielleicht gar nicht so nett ist, wie er gibt, und das Böse im anderen eben nicht sehen. Genau die, die sind leichte Beute. Wie werden sie verführt? Durch eindrucksvolle, schöne Reden, schmeichlerische, süße Worte. Und es ist durchaus gut und lobenswert, wenn ein Prediger eine gute Rhetorik hat, ein gutes Auftreten hat, viele Beispiele bringt, Geschichten aus seinem eigenen Leben, und wenn er schaut, welche Bedürfnisse haben die Zuhörer, und auf diese Bedürfnisse und auf die Nöte eingeht und diese Sachen anspricht. Es ist gut und richtig so. Die Gefahr dabei besteht allerdings, dass der Inhalt der Predigt abdriftet. Dass dann der Prediger und die Rhetorik und die Beispiele und dieses alles im Vordergrund steht und die Bibel hinten angereiht wird. Und mit solchen Beispielen und Geschichten kann man ihn begeistern. Man fesselt die Zuhörer, und solchen Rednern hört man gerne zu. Wenn sie interessante Geschichten erzählen, lustige Sachen, Sachen, die einem persönlich auch schon passiert sind, wenn man sich abgeholt fühlt vom Prediger. Aber Illustrationen und Geschichten sollen eine Predigt immer nur würzen und ergänzen und untermauern. Und nicht umgekehrt, dass man ab und zu da und dort Bibelverse einstreut, um eigene Geschichten zu untermauern und zu unterstreichen. Was wollen diese Irrlehrer bewirken? Sie rufen nur Spaltungen und Zwistigkeiten hervor und bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr und geben Anstoß zur Sünde. Und das sind keine Kleinigkeiten. Das kann eine Gemeinde komplett zerstören. Und Paulus hat ja gerade vorher in den vorigen Kapiteln davon gesprochen, wie wichtig Einmütigkeit ist. Trotz Unterschiede, trotz verschiedener Ansichten ist Einmütigkeit wichtig. Und diese Einmütigkeit wird zerstört durch Spaltung. Und da Irrlehre ist nicht eine andere Ansicht, die halt von der breiten Masse abweicht, muss man ihm tolerieren, der sieht das halt anders. Bedeutung vom Kreuz zum Beispiel sieht der Prediger vielleicht ein bisschen anders. Nein, eine Irrlehre führt klar und eindeutig, auch wenn es nicht immer eindeutig gleich zum Sehen ist, von der Bibel weg, von Gott weg, von der Wahrheit weg. Und das ist eben nicht nur eine persönliche Ansicht, sondern ist tatsächlich eine Irrlehre, eine falsche Lehre. Und davor muss man auf der Hut sein. Und sie versuchen dann eben auch zu verleiten, dass man sich falsch verhält, gegen das Wort Gottes richtet. Und oft werden diese Irrlehren dann auch eben mit Bibelversen untermauert, die aber allerdings komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und das macht es dann eben auch oft schwierig, ihre Lehre wirklich zu erkennen, weil es klingt ja recht biblisch und da werden Bibelverse zitiert und aha, wenn das ja so in der Bibel steht, dann muss das ja auch wohl so sein. Und erinnern wir uns an die Schlange im Paradies, sollte Gott gesagt haben. Und so werden Sachen, die Gott gesagt hat, irgendwie Wahrheiten zu Halbwahrheiten, und dann fängt man zum Überlegen an und ist irgendwie dann schon auf der schiefen Linie. Oder denkt man an die Versuchung von Jesus. Satan verwendet mit Vorliebe Bibelverse, bringt aber irgendwie einen anderen Zusammenhang und dann kommt man auf die schiefe Bahn. Und man kann mit Bibelversen wunderbare Irrlehren aufbauen, die biblisch klingen, aber mit der biblischen Wahrheit gar nichts zu tun haben. In Jesaja 5, Vers 11 zum Beispiel steht: Wehe denen, die schon früh am Morgen losziehen. Okay? Die Bibel sagt klar, früh aufstehen ist nicht gut. Also man sollte eher Gottesdienste wahrscheinlich am Nachmittag ansetzen und Schlaf ist wichtig, Schlaf ist von Gott gegeben. Gott möchte, dass du ausgeschlafen bist und nicht zu früh aufstehst. Und wenn der Gottesdienst oder wenn die Gemeindeleitung sagt, wir setzen den Gottesdienst aber schon in der Früh an, ja, dann muss man halt schauen, dass man irgendwie was anderes macht. Weil Ausschlafen ist wichtig und die Bibel sagt klar, zu früh aufstehen ist nicht gut. Das ist übrigens eines der Lieblingsbeispiele von meinem Bibelschuldirektor, das hat er in mehreren Predigten gebracht. Denn dieser Vers geht mich noch weiter. Da steht nämlich: Wehe denen, die schon früh am Morgen losziehen, um sich zu betrinken. Also es geht nicht darum, ob man jetzt früh oder später aufsteht, sondern es geht in diesem Vers um Saufen. Und so kann man eben mit Teilen der Bibel in eine komplett falsche Richtung gehen. Sie bringen den Glauben der Geschwister in Gefahr und geben Anstöße zur Sünde. Schlaf aus, Gemeinde muss warten, Gott ist wichtig, dass du ausgeschlafen bist. Und so kann man viele andere Sachen auch machen. Sünde ist nicht so tragisch. Immerhin ist Jesus für deine Sünde gestorben. Und wenn du deine Sünden bekennst, dann wird dir vergeben. Also brauchst du jetzt nicht so den großen Kopf drüber machen, ob dein Verhalten jetzt richtig oder falsch ist. Im Notfall wird es dir eh vergeben. Es ist nicht so tragisch. Oder sexuelles Verhalten hat jetzt mit deinem Glauben ja nichts zu tun. Das eine ist der Glaube, das andere ist dein Verhalten. Das hat miteinander nichts zu tun. Außerdem Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir wissen, die Liebe ist das Größte, die Liebe ist das Wichtigste. Und wenn du diese Liebe eben in der Ehe nicht mehr findest, aber woanders schon, die Liebe ist das Wichtigste. Das ist die Hauptsache. Oder Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, oder? Will Gott, dass du unglücklich bist? Natürlich nicht. Gott möchte, dass du glücklich bist. Also alles, was dich nicht glücklich macht, über Bord damit. Raus aus deinem Leben. Gott möchte, dass du glücklich bist. Und. Da kann man fromm formulierte Sachen machen, die aber mit der biblischen Wahrheit nichts zu tun haben. Wie kann man dem jetzt vorbeugen, dass man eben da nicht auf die schiefe Bahn gerät? Paulus sagt: Nehmt euch in Acht. Und dann redet er von der Lehre, wie ihr sie gelernt habt. Also einerseits, man muss immer wachsam sein. Man soll nicht ungeprüft alles glauben, was man irgendwo liest, auch wenn der Bibelvers drinnen vorkommt oder weil irgendjemand das so gesagt hat, nur weil es so gepredigt worden ist. Der Pastor oder der Prediger, der ist ja Bibelschulganger, der hat das studiert, der wird das schon wissen. Ich weiß ja nicht genau, was in der Bibel drinnen steht, weil ich lese das ja nicht so, aber wenn der das so sagt, dann wird das schon so sein. Nein, es ist wichtig, dass man sich selbst in der Bibel auskennt und das überprüfen kann. Und deshalb ist eben die Lehre, wie wir sie gelernt haben, eine gute Theologie, so wichtig. Und den muss man abrufbereit haben. Da muss man sich damit beschäftigen und darin geschult sein, damit man dann bereit ist, zu überprüfen, wenn ich da irgendwas lese oder höre, stimmt das mit der Bibel überein? Oder hat sich der das irgendwie selbst aus den Fingern rausgesagt? Und am Ende schreibt Paulus: Durch das Evangelium, das mir anvertraut ist, und durch die Predigt von Jesus Christus werden wir im Glauben gefestigt. Und wer macht das? Es macht Gott selbst. Gott selbst festigt uns durch das Evangelium und durch die biblische Predigt. Und wenn man feststeht in dieser biblischen Lehre, wenn man gefestigt ist durch Bibelstudium, durch gute biblische Bücher, durch biblische Predigten, dann kann man eben auch unterscheiden. Wenn man irgendwas hört oder liest, ist es biblisch oder klingt es nur so? Werden da nur Bibelverse zitiert oder ist es wirklich biblisch? Bibelzitate alleine machen noch keine biblische Predigt aus. Und Vorbilder dafür sind die Leute aus Beröa. Da lesen wir in Apostelgeschichte 17. Die Juden in Beröa aber waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Also sie waren einerseits offen und interessiert an dem, was Paulus gepredigt hat, aber sie haben das nicht automatisch für bare Münze genommen, nur weil der das halt so gepredigt hat, sondern die haben täglich nachgeforscht und nachgelesen, ob das, was der predigt und das, was im Wort Gottes steht, ob das deckungsgleich ist, ob das zusammenpasst. Was soll man jetzt tun, wenn man merkt, dass das, was da gesagt oder geschrieben worden ist, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Paulus sagt, geht ihnen aus dem Weg, wendet euch von ihnen ab. Ganz klar, nicht tolerieren, ja, der sieht es halt anders. Nein, ein klarer Schlussstrich, Nein sagen, Einhalt gebieten, null Toleranz für Irrlehre. Und das hatten wir auch schon, dass man Gastprediger da hatten, wo wir dann gemerkt haben, das passt nicht ganz, was der sagt. Das klingt zwar biblisch, aber eigentlich passt das nicht ganz. Der reißt der Bibelverse aus dem Zusammenhang, stellt sich selbst eher in den Vordergrund und die Bibel ist hinten angereiht. Und manchen Predigern haben wir sagen müssen, du, bitte komm nicht mehr. Wir wollen solche Gastprediger nicht mehr. Also Mutter der Porzellankiste ist bekanntlich die Vorsicht. Paulus schreibt dann weiter, Vers 19, über euch aber kann ich mich nur freuen, denn jeder weiß, dass ihr dem Wort Gottes gehorsam seid. Paulus freut sich über diese Gemeinde in Rom, denn sie sind auf einem guten Weg. Und wenn ich mich so mit Leuten aus der Gemeinde oder mit den Gemeindeältesten unterhalte, dann freuen wir uns auch immer über die Gemeinde, über die Entwicklung der Gemeinde, dass immer wieder Leute in Gottesdienst kommen, dass Einmütigkeit kein Fremdwort ist, sondern praktisch gelebt wird, dass miteinander und füreinander gebetet wird, dass man sich hilft, dass man sich wertschätzt, dass immer wieder auch neue Leute in die Gemeinde kommen, dass Menschen interessiert sind am Wort Gottes, dass sich Menschen taufen lassen, dass man zusammenarbeitet und zusammenhält. Und es gab auch schon andere Zeiten in der Gemeinde. Ich kann mich erinnern, zu manchen Zeiten bin ich ungern in den Gottesdienst gekommen, weil man schon immer vorher gefragt habe, was wird es heute wieder für Diskussion geben, über welches Thema kann heute wieder gestritten werden, irgendwas wird immer gestichelt, irgendwas ist immer. Aber momentan, wenn man in die Gemeinde kommt, fühlt man sich wohl. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern vielen. Und gerade dann, wenn Frieden herrscht, wenn Einmütigkeit ist, wenn man sich wohlfühlt, gerade dann muss man aber auch vorsichtig sein. Man muss sich bewusst sein, Gefahren lauern immer und überall. Man muss jetzt nicht hinter jedem Busch einen Dämon vermuten, aber man muss sich bewusst sein, Gefahren bestimmen unser Leben, sie sind da. Und Paulus sagt dann weiter, doch ich möchte euch auch weise zum Guten und unbeeinflusst vom Bösen wissen. Oder anders gesagt, ich wünsche, dass ihr auch in Zukunft voller Weisheit beim Guten bleibt und euch nicht vom Bösen beeinflussen lasst. Also immer auf das Gute aus sein, auf das Förderliche bedacht sein, aber nicht so naiv zu sein und zu glauben, Gefahren gibt es nicht, Probleme gibt es nicht. Doch, es kann immer irgendwas passieren. Und dieses Böse muss man eben erkennen, enttarnen und sich nicht davon beeinflussen lassen. Vers 20. Es wird nicht lange dauern, bis der Gott des Friedens den Satan unter euren Füßen zermalmen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Kann sein, dass Paulus hier irgendeinen konkreten Widersacher in Rom im Auge gehabt hat, oder ob er Satan höchstpersönlich gemeint hat. Und es ist interessant, dass er da halt den Schöpfungsbericht erwähnt, wo Gott zur Schlange sagt nach dem Sündenfall: Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten oder zermalmen und du wirst ihn in die Ferse beißen. Genau das hat Jesus am Kreuz getan. Er hat Satan den Kopf zermalmt. Er hat dem Teufel die einzige Waffe weggenommen, die er gegen uns in der Hand hat, nämlich seine Anschuldigungen wegen unserer Sünde. Das hat er ihm aus der Hand gerissen. Er kann uns jetzt vor Gott nicht mehr verklagen. Er kann uns nicht mehr beschuldigen. Er ist macht- und kraftlos, ein zahnloser Löwe. Aber der endgültige und offensichtliche Sieg, der ist noch ausständig. Und deshalb verweist Paulus hier jetzt nicht auf den Sieg von Jesus am Kreuz, sondern auf den zukünftigen Sieg, wenn dem Teufel auch noch das letzte Brüllen genommen wird. Und jetzt ganz zum Schluss folgen dann noch einige Grüße. Ab Vers 21. Mein Mitarbeiter Timotheus lässt euch auch grüßen. Und ebenso meine Landsleute Lucius, Jason und Sosipater. Auch ich, Tertius, dem Paulus diesen Brief diktiert hat, grüße euch, verbunden durch den Herrn. Mein Gastgeber Gaius, in dessen Haus die ganze Gemeinde zusammenkommt, lässt euch ebenfalls grüßen. Auch der Stadtkämmerer Erastus und der Bruder Quartus lassen euch grüßen. Also viele, viele Grüße. Gemeindearbeit ist Teamarbeit. Paulus war ein Teamplayer. Er hat immer ein Team von Mitarbeitern und Unterstützern gehabt. Evangelisation, Mission, Gottesdienst, Gemeindearbeit, das funktioniert nur, wenn man als Team arbeitet. Zur Ehre Gottes. Und Thomas hat es am Anfang schon angesprochen, Gottesdienst ist 24/7, aber es ist gut, wenn man einmal in der Woche zumindest zusammenkommt und gemeinsam Gott dient und gemeinsam Gottesdienst feiert. Und feiern tut man eben gemeinsam, als Team. Ob sich die jetzt da alle untereinander gekannt haben oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es ist immer schön und wichtig, wenn sich Gemeinden untereinander grüßen und grüßen lassen und dann auch wieder Grüße mitnehmen. Und wir werden ja dann einen kurzen Bericht auch aus Amerika hören. Danke dafür und nehmt bitte auch wieder liebe Grüße mit nach Amerika. Davon lebt die internationale Gemeinde. Dass man wirklich überall auf der ganzen Welt Gemeindegeschwister trifft, Familie trifft. Und die weltweite Familie der Menschen, die an Jesus glauben und die Jesus nachfolgen, gehört zusammen. Wir sind eine weltweite Familie. Und dann endet Paulus den Brief recht theatralisch, Vers 25, dem Gott, der die Macht hat, euch durch das Evangelium, das mir anvertraut ist, und durch die Predigt von Jesus Christus im Glauben zu festigen, dem Gott, der uns das Geheimnis offenbart hat, das seit undenklichen Zeiten verborgen war. Gott kennen war früher ein Geheimnis, ein Rätselraten. Und deshalb gibt es auch so viele Religionen. Religion ist immer ein Suchen nach Gott, ein Trüben im Fischen. Man weiß es nicht genau, man stellt sich etwas vor. Und so entwickeln sich Religionen. Aber seit Jesus hat dieses Fischen im trüben Wasser ein Ende. Denn jetzt kann man Gott tatsächlich kennen und erkennen. Seit Jesus braucht man nicht mehr vermuten, wer Gott ist und wie Gott ist, seit Jesus kann man Gott tatsächlich kennen und erkennen. Man kann wissen, wer Gott ist und was er möchte. Und auf diesem Grund kann man feststehen. Dem ewigen Gott, der befohlen hat, diese Botschaft jetzt auch durch prophetische Schriften allen Völkern bekannt zu machen, damit sie ihr glauben und gehorchen. Die Bibel ist kein Buch, das von irgendeinem Menschen geschrieben worden ist, sondern es sind 66 Bücher, die vom Heiligen Geist inspiriert und eingegeben worden sind. Es sind prophetische Schriften. Und diese Schriften, die sollen jetzt unter allen Menschen bekannt gemacht werden und gebracht werden. Warum? Damit sie dieser Botschaft glauben und gehorchen. Haben wir erst vorigen Sonntag eine Predigt drüber gehabt. Und dann der allerletzte Vers. Dem allein weisen Gott, den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Und dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Amen.